Der Wechsel vom Reich, Machtbereich der Finsternis hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe ist ein gewaltiger. Da fehlen mir immer die Superlative, um das auszudrücken. Das ist viel krasser, als wenn du, meinetwegen, du würdest dein Lebensübergabegebet beten und du würdest in dem Augenblick von Deutschland nach China versetzt. Das wäre schon dramatisch, wenn das passieren würde. Du müsstest alles neu lernen. Du müsstest neu sprechen lernen, weil du, bisher hast du Deutsch gesprochen, jetzt musst du Chinesisch sprechen, weil du bist plötzlich nach China reingeboren. Musst dich neu kennenlernen, weil du siehst plötzlich ganz chinesisch aus. Musst lernen, mit Stäbchen zu essen. So alles kulturell wird anders plötzlich, weil du an einen anderen Ort hineingeboren bist. Das passiert natürlich nicht von Deutschland nach China, aber im Geist passiert genau so ein krasser Wechsel. Du musst eigentlich, nachdem du wiedergeboren wurdest, aus dem Machtbereich der Finsternis ins Reich des Sohnes seiner Liebe alles neu lernen. Weil im Reich Gottes alles anders ist. Komplett anders ist als im Machtbereich der Finsternis. Ein Mensch, der im Machtbereich der Finsternis lebt und nur, ja, abgeschnitten von der Güte und dem Reichtum des Königreiches Gottes, hat nur diese sichtbare Welt, hat nur die eigenen natürlichen Ressourcen und ist unterworfen Sorgen, Furcht, Mangel, Einsamkeit. Keiner kümmert sich. Wenn ich nicht selber stark bin, niemand anders kümmert sich um mich. Das ist hart, das Leben ohne Gott. Es ist ein hartes Reich. Deswegen bei der Pilgerreise von John Bunyan sagt es Christ dann, während er dann eine Konfrontation hat in dieser Pilgerreise mit Apollyon, er sagt Christ, diesem Widersacher, dem Dämonischen, sagt, das Leben in deinem Reich war hart. Es ist hart, das Leben auch auf dieser Erde ohne Gott. Das ist hart, das Leben im Machtbereich der Finsternis. Es ist nie genug. Wir reichen nie aus. Wir können uns ermutigen, so oft wir wollen. Wir können uns gegenseitig sagen, du bist ganz toll, du bist ganz super. Es reicht trotzdem nie aus. Da ist immer Mangel, da ist immer Not, da sind immer Sorgen, da ist immer Härte. Und jetzt waren wir gewohnt, in diesem Reich uns zu bewegen, uns bestmöglich auch zu überleben. Also viele von uns sind echte Überlebenskünstler. Es ist erstaunlich, mit was Menschen auch in der Härte überleben können. Ich bin manchmal tief berührt von dem, wie Menschen, selbst die nicht Gott kennen, manchmal überleben in diesem knallharten Lebensraum. Aber es ist auch echt nicht einfach. Und nur die Stärkste schafft's. Oder kommt irgendwie durch. Und plötzlich bist du hineingeboren in einen Lebensraum, wo alles anders ist und wo es niemals Mangel gibt. Wo alles im Überreichtum da ist. Liebe ohne Ende. Versorgung ohne irgendwelche Ressourcenknappheit. Vergebung, Vergebung, Vergebung. Gnade jeden Morgen neu. Frische Gnade, noch nie benutzte, verbrauchte Gnade, immer wieder neu. Überfluss an Leben. So reichlich da, dass wir nicht mal Angst haben müssen, wir nehmen dem Nachbarn was weg, weil da ist genug da. Es ist nie Ende von Versorgung, nie Ende an Geduld, nie Ende an Güte, an Gnade, an Leben. Und könnt ihr euch vorstellen, dass wenn man geprägt ist aus diesem Lebensraum, dass es ein totales Umlernen braucht, ein total anderes, wirklich Lernen zu leben, plötzlich klarzukommen in diesem Lebensraum. Weil wir sind so gewohnt, uns zu sorgen, und das ist berechtigt, solange wir im Reich der Finsternis sind, ist Sorgen normal. Und auch solange wir nur auf dieser sichtbaren Welt sind, ist Sorgen normal. Aber deswegen ist das so provokativ in der Bibel, dass es ständig da heißt, sorgt euch nicht. Und ich meine, das ist schon ein bisschen provozierend so für so uns als normale Menschen. Das ist richtig so, Sorgen kommt uns so menschlich vor. Wir können uns gar nicht vorstellen, dass man leben kann, ohne sich zu sorgen. Sorgen gehört doch zum Menschsein dazu, oder nicht? Und das kann manchmal Christen massiv unter Druck bringen auch. Die sagen, boah, immer diese Ansprüche da, die Gott stellt, jetzt darf ich mich nicht mal mehr sorgen. Und es ist schon uns ein paar Mal passiert, auch in Schulungen oder so. Manchmal sind wir so überzeugt davon, dass das die einzige Möglichkeit ist, so zu leben, dass manchmal auch Christen mit Händen und Füßen das Sorgen verteidigen, weil es uns so vorkommt, als wäre es nicht möglich, anders zu leben. Aber Gott sagt es wieder und wieder, sorgt euch nicht. Und er sagt das aber nicht als einen harten Anspruch, sondern weil er sieht, dass wir woanders leben. Er sagt, jetzt sorge dich nicht mehr, mein Kind. Du bist versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis. Ich bin dein Gott, ich bin mit dir. Deswegen fürchte dich nicht und sorge dich nicht. Du musst jetzt lernen, mitzubekommen, dass alles, was mein ist, dein ist. Dass alles, was mir, deinem Vater, zur Verfügung steht, dass ich das alles dir schenke und zur Verfügung stelle. Es ist das Vaters Wohlgefallen, heißt es in der Bibel, euch sein Reich zu schenken. Deswegen fürchte dich nicht, du kleine Herde. So liebevoll, wie die Bibel das immer ausdrückt. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Es ist des Vaters Wohlgefallen, euch sein Reich zu schenken. Und das ist diese gute Botschaft des Evangeliums. Das ganze Königreich Gottes ist deine Heimat geworden, ist dir geschenkt. Das hast du dir nicht mal selber ausdenken können. Keiner von uns ist selber auf die Idee gekommen, sowas zu beten. Zu sagen, Gott, ich gebe dir mein Leben. Würdest du mich bitte hineinversetzen jetzt in dein Königreich? Das haben wir ja nicht mehr gebetet, aber Gott hat es gemacht. Es war sein Plan und er hat in Christus das getan, uns versetzt in einen anderen Lebensraum, wo das Leben völlig anders ist, weil die Gegebenheiten in der unsichtbaren Welt komplett anders sind. Und die gilt es kennenzulernen, zu entdecken, was ist da alles? Was sind die Dinge, die Gott uns geschenkt hat in seinem Reich? Was ist da an diesen Reichtümern, an Friede, Freude, Gerechtigkeit im Königreich Gottes? Dafür sollen unsere Augen geöffnet werden, das dürfen wir kennenlernen. Das passiert bei der Wiedergeburt. Krass, ne? Also es ist wirklich innen und außen passiert was, wir werden versetzt in diesen Lebensraum. Spannend ist halt, das seht ihr auf diesem Bild, dass wir immer noch auf dieser sichtbaren Welt leben. Das ist die Spannung des Lebens als Christ. Dass du im Unsichtbaren alles verändert hast, dass wenn du wiedergeboren bist, aber im Sichtbaren bist du auf dieser Erde. Sitzt ganz normal hier am Computer, am Schreibtisch, siehst die Sonne aufgehen, die Sonne untergehen, merkst, es wird Winter. Du bist ja in der sichtbaren Welt und hast die ganzen natürlichen Gegebenheiten auch gleichzeitig. Bist auch nicht, dass du einen halben Meter über der Erde schwebst oder so. Dann wird man ja merken, okay, da ist jetzt was anderes anders geworden. Das ist jemand, der zu diesen Halbmeter-Schwebern gehört oder so. Du siehst ja nichts äußerlich. Äußerlich sieht ja alles genauso aus wie vor unserer Wiedergeburt. Und doch ist im Unsichtbaren alles anders. Und das ist die Herausforderung des Lebens als Christ, des Lebens im Glauben. Dass wir nämlich auf dieser Erde leben sollen, aber nicht mehr bestimmt durch das, was wir sehen, hören, schmecken, fühlen mit unseren natürlichen Sinnen. Nicht mehr bestimmt durch das, was die natürliche Welt sagt. Denn das Problem, diese Welt ist ja genial, also Gott liebt diese Welt. Diese Welt ist ja von Gott geschaffen und Gott hat sein Leben gegeben für diese Welt, weil er sie so sehr liebt. Das heißt, diese Welt ist sehr geliebt, aber sie ist in einem gefallenen Zustand. Und alle Infos, die du aus dem Natürlichen, aus der sichtbaren Welt bekommst, sind aus diesem gefallenen Zustand. Das heißt, die Infos, die du bekommst aus dem Natürlichen, sind manchmal beängstigend, bedrohlich, zeigen Mangel, Schwierigkeiten, Herausforderungen. Alle Infos aus der sichtbaren Welt beziehen die Realität Gottes nicht mit ein und deswegen sind sie immer geprägt von dem gefallenen Zustand. Genau. Und Herausforderung ist, dass wir hier leben sollen auf dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt sind. Die Bibelstelle kennt ihr auch, stimmt's? Ihr seid in der Welt, aber vergesst nicht, ihr seid nicht mehr von der Welt. Wir sind in der Welt, wir sind nicht mehr von der Welt und wir sollen lernen, auf dieser sichtbaren Erde zu leben, aber nicht mehr aus den Ressourcen und aus den Informationen der sichtbaren Welt zu leben. Ein Satz, den wir bei Kingdom Impact x-mal sagen, wahrscheinlich hunderte Male, tausende Male gesagt haben, ist: Ich werde nicht mehr bestimmt durch das, was ich fühle oder denke. Als Christ bin ich dazu berufen, nur noch bestimmt zu sein durch das, was ich glaube. Ich werde nicht mehr bestimmt durch das, was ich fühle oder denke oder meine fünf Sinne mir sagen, die natürlichen Sinne. Ich werde nur noch bestimmt durch das, was ich glaube. Und was glaube ich? Dass das, was das Wort sagt. Dem gebe ich Raum. Und habt ihr schon mal gemerkt, dass in den allermeisten Fällen das, was das Wort sagt, dem widerspricht, was du gerade erlebst? Dem widerspricht, was du gerade fühlst? Deswegen ist das so eine Hilfestellung von Gott, dass er uns sein Wort gibt und sagt: Ich gebe es dir sogar schwarz auf weiß, damit du etwas hast, woran du dich festhalten kannst, wo du dein Leben drauf bauen kannst, dass du nicht hin und her geworfen werden musst durch die Gefühle, Gedanken, durch die Informationen aus der sichtbaren Welt, sondern dass du fest gegründet sein kannst in deiner Identität und Heimat im Wort Gottes. Und da hast du einen sicheren und festen Ankerpunkt für deine Seele, wo du nicht schwankend sein musst, sondern sicher stehst, gegründet auf dem Felsen. Das bietet Gott uns an in Christus. Wo wir nicht mehr bestimmt sind durch die sichtbare Welt, sondern bestimmt sind durch das, was wir glauben. Und das Geniale ist, Jesus hat gesagt, so klar, dass das, was wir glauben, dass unser Glaube an ihn der Sieg ist, der sogar die sichtbare Welt überwunden hat. Und alles, ich liebe das im Englischen, gibt es einen Prediger, der hat das immer gesagt auf Englisch: Everything is subject to change. Alles ist der Veränderung unterworfen. Alles muss sich letztlich beugen dem, was Gott sagt und gesagt hat. Wir wissen manchmal nicht, wie lange das braucht im Sichtbaren, bis sich das Sichtbare dem Unsichtbaren beugt. Da kommt Glauben ins Spiel. Das ist die Freude des Lebens im Glauben. Dass wir glauben an etwas, was ja noch nicht fühlbar ist, was noch nicht sehbar ist. Das ist übrigens sogar die Definition von Glauben. Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist die Definition von Glauben. Das heißt aber nicht, dass wir gar nichts sehen, sondern wir sehen sie eben nicht mit den sichtbaren Augen, wir sehen sie mit den Augen des Geistes. Glaube ist nämlich nicht ein blinder Glaube. Er benutzt andere Augen. Glaube sieht sehr wohl etwas. Glaube sieht eben nämlich das Unsichtbare reinkommen ins Sichtbare. Und das ist das, was wir brauchen. Deswegen haben damals unsere ägyptischen Geschwister eingeladen und haben gesagt: Kommt bitte, es ist so turbulent gerade im Land. Und wir wissen, Gott hat was gesagt zu unserem Land. Gott ist da. Wir müssen das jetzt sehen, weil im Moment will das Sichtbare uns übernehmen. Und wir wollen solche sein, die hier mittendrin leben, in unserem Land, in Ägypten, in dieser Zeit, aber die nicht bestimmt sind durch das Sichtbare, sondern die bestimmt sind vom Unsichtbaren, die jetzt Hoffnung geben können, die jetzt Glauben geben können, die Leben verbreiten können, weil Gott ja da ist. Und weil seine Realität da ist. Das ist diese Möglichkeit, wie wir leben dürfen auf der Erde, als solche, die tatsächlich in einer anderen Welt leben, hier auf dieser Erde. Dass Menschen mit uns in Kontakt kommen und merken, da ist jemand, der lebt irgendwie in einem anderen Lebensraum. Ist auch Bielefelder, wohnt auch hier irgendwo in einer der Straßen, aber irgendwie ist der auch ein bisschen, der lebt wie auf einem anderen Planeten. In der Welt und doch nicht von der Welt. Und dabei aber nicht irgendwie komisch religiös. Das finde ich ganz unangenehm. Das finde ich herrlich am Reich Gottes, dass es überhaupt nicht, es wird nicht überfromm religiös. Es ist überhaupt nicht meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist, dass je mehr und je tiefer ich vertraut bin mit der Realität vom Reich Gottes, desto nahbarer und menschlicher werde ich, aber eben erlöster Mensch. Aber ich bin überhaupt nicht komischer, religiöser, schräger irgendwie, sondern ich bin sehr viel mehr und ganzheitlicher Mensch und kann viel mehr auch alles mich bewegen in Beziehungen, im Laufen mit Leuten. Und ich merke dieses, als erlöster Mensch, das ist deine Identität. Also darum geht's bei Identität und Heimat. Du hast eine Identität bekommen, nicht Geistwesen zu sein, sondern Mensch. Erlöster Mensch. Körper, Geist und Seele. Erlöst. Dadurch frei. Gott zu lieben und Menschen zu lieben. Und das ist so herrlich. Das ist das, was Gott gedacht hat. Und das braucht diese Welt auch. Menschen, an denen und das Reich Gottes sichtbar ist, weil sie an uns schmecken dürfen. So ist es im Reich Gottes zu leben. Nehmen wir mal das zweite Bild. Das war so das erste Weltbildbild. Hier dieses zweite Bild, da ist auch, haben wir gemalt, dieses Leben im Königreich Gottes, was wie das aussieht. Und zwar, das, was dieses Bild durchbricht, ist diese Oben- und Unten-Geschichte. Also, dass wir manchmal das Gefühl haben, so der Himmel ist oben, wir sind hier auf der Erde und man fühlt sich manchmal weit weg. Und dieses Bild durchbricht genau das, weil genau das hat ja Jesus durchbrochen. Er ist ja gekommen und der Schleier zerriss. Mit Jesus kam das Himmelreich auf die Erde. Das finde ich so herrlich, manchmal bei Bildern zu Weihnachten oder in der Weihnachtsgeschichte, in manchen Liedtexten hat man das so, die Ewigkeit kommt hinein in Raum und Zeit, der Himmel kommt auf die Erde und das ist real. Mit Jesus kam nicht nur Gott als Mensch in einen menschlichen Körper, sondern das Himmelreich kam mit Gott auf die Erde. Das soll dieses Bild ausdrücken, dass man eben nicht hat oben und unten, sondern in dem Moment, wo du wiedergeboren bist, wirklich kommt der Himmel auf die Erde. Du bist hineingeboren, aber du bist eben nicht im Sichtbaren versetzt. Das Reich Gottes, zack, kommt um dich herum. Es ist Christus in dir, was passiert bei der Wiedergeburt, aber auch wir in Christus. Christus um dich. Und ihr alle kennt es, dieses Christus in dir. Stimmt's? Wir kennen diese Bibelstelle, Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Spannende ist, es gibt in der Bibel so 2, 3 Stellen, wo dieses Christus in dir oder Christus in euch deutlich wird. Mindestens 70, 80, wenn nicht noch mehr Bibelstellen gibt es zu, ihr seid in Christus. Ihr seid in Christus hineingeboren, in einen anderen Lebensraum. Eben theologisch sagt man auch, das ist der Christusraum, das Königreich. Das ist, wir sind in Christus platziert. Du lebst in ihm. Deswegen haben wir das hier gemalt. Christus in uns, aber auch wir in ihm. Du lebst in ihm. Wenn du das vor Augen hast, das ist nochmal anders, das ist eben herrlich, dann bist du nicht nur, Jesus ist irgendwie in dir und ist nah, sondern egal, wo du dich bewegst, wenn du zur Arbeit gehst, wenn du unterwegs bist, Christus ist auch um dich. Du bewegst dich buchstäblich in ihm, in Christus. Man kriegt dich nicht mehr ohne. Könnt ihr euch vorstellen, dass wenn man das von Anfang an wie tief einbaut, mit in das Leben als Christ und das gleich am Anfang hört, dass man merkt, das Reich Gottes ist nicht weit weg. Und viel von der Gottesferne, die wir manchmal erleben, auch manchmal als Christen, manchmal nach Jahren noch, dass wir sagen, ich fühle mich manchmal so weit weg, ich fühle mich, als müsste ich erst 2, 3 Tage fasten und beten, bis ich zu Gott durchdringe, wird zerbrochen, wenn wir registrieren, nein, er ist ganz nahe. Ich lebe in ihm, er ist nicht fern. Und die Bibel sagt es an einer Stelle nach der anderen, er ist nicht fern, er ist ganz nahe gekommen. Und du bist sogar hineingeboren in ihn. Deswegen, das ist so eine der absoluten Schlüsselbotschaften. Auch das ist das, was Jesus immer wieder verkündet hat. Ich lese euch das mal vor, diese Bibelstelle. Ich glaube, ich habe sie sogar auf der Folie. Ja, Matthäus 4, Vers 17. Es ist eine Schlüsselbibelstelle, wenn es um Identität und Heimat geht. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Was Jesus gepredigt hat, eigentlich immer wieder, wenn ihr mal im Neuen Testament es lest, es ist immer, er hat das Reich Gottes gepredigt. Er hat das Evangelium vom Reich Gottes verkündet, gepredigt. Und das Spannende ist an dieser Stelle, wir hören ja, wenn es darum geht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Bei tut Buße, woran denken wir da meistens? So, wir denken so, bekennt eure Sünden, oder? Bekennt die Sünden, tut Buße, kehrt um von euren sündigen Wegen, weil eben das Reich Gottes nahe gekommen ist. Und bei tut Buße haben wir meistens Sündenbekenntnis, Sündenvergebung vor Augen. Das Wort, was hier steht im griechischen Text, ist Metanoia oder Metanoeo ist an dieser Stelle. Und das heißt, tut Buße, denkt um, kehrt um, verwandelt euer Denken, eure ganze Gesinnung. Und das ist an dieser Stelle ganz wichtig. Verwandelt eure Gesinnung, denkt um. Warum? Weil jetzt alles anders ist, weil das Reich Gottes nahe gekommen ist. Das ist das, was Jesus verkündet hat. Auch wieder und wieder verkündet hat und gesagt hat, hallo Leute, ich bin jetzt da und ich verkündige euch, denkt um, kehrt um von euren Wegen, ihr müsst alles neu beurteilen. Warum? Weil jetzt das Reich Gottes nahe ist. Bisher war es nicht nah, aber jetzt bin ich gekommen und ich verkündige euch, jetzt ist das Reich Gottes nahe gekommen. Das hat Jesus immer wieder ausgerufen. Du hast gesagt, jetzt müsst ihr alles umdenken, jetzt müsst ihr alles neu lernen, jetzt muss alles neu beurteilt werden, weil das Reich Gottes, das fern war, wo die Cherubim vor dem Garten standen, ist jetzt mit Christus, in Christus nahe gekommen. Und das verändert unser Leben. Das ist die Schlüsselbotschaft, die Jesus gebracht hat und die wirklich alles dann verändert. Und das ist das, was geschehen ist, aber eben nur in Christus. In ihm haben wir Zugang zum Himmelreich. Zugang zur Heimat im Königreich Gottes. Der Vorhang ist zerrissen, der Weg ist frei. Und das buchstäblich. Es ist nicht eine gute theologische Info, sondern das ist Realität in der unsichtbaren Welt. Und deswegen dürfen und sollen wir mitbekommen, was da ist im Königreich Gottes. Was nahe ist. Wir werden morgen Nachmittag und Abend noch Welle um Welle tiefer da reingehen, weil wirklich diese Botschaft, wenn es nur dieses tut Buße, denkt um, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen, ist ein Schlüssel zum wirklich immer wieder zu merken, Herr, es ist die Möglichkeit, dein Reich tiefer zu entdecken, es ist die Möglichkeit, das, was das Wort sagt, zu entdecken als Realität, nicht als ermutigende Worte nur. Sondern als Realität, so real wie Sorgen sind. Und wir alle kennen die Realität von Sorgen. Es ist eine Realität im Machtbereich der Finsternis, ist diese Realität von Sorgen. Wer kennt diese quälende Kraft von Sorgen? Furcht, Anspannung. Wir alle kennen das, es ist eine Realität. Es ist ja nicht nur was wir sagen oder was man irgendwie ausdrückt. Es ist real. Es ist eine Macht von Sorgen, die uns echt quälen kann. So real wie das ist, sogar noch realer, ist die Realität von Furchtlosigkeit und Freiheit von der Knechtschaft der Sorgen. Sicherheit, Friede und Freude sind genauso, sogar noch realer im Reich Gottes. Ich sage noch realer, weil sie letztlich bleiben. Es ist ewig. Und es ist real. Und das bietet Gott uns an. Und merkt ihr, kein Wunder, dass Jesus sagt so, denkt um, verwandelt eure Sinne, ihr müsst alles neu lernen, alles neu, neu das Menschsein kennenlernen eigentlich. Weil Menschsein ist anders, wenn du in Christus bist, als wenn du nicht in Christus bist. Es ist wie Tag und Nacht. Es ist komplett anders, das Leben in Christus, als das Leben außerhalb von Christus. Und das ist der Hammer. Ich merke das und ich erlebe das, dass ich das Welle um Welle tiefer kennenlerne. Jetzt die letzten 15, 20 Jahre mehr und mehr und mehr. Und davor natürlich auch immer schon in Anfängen. Aber ich merke so sehr diese Tiefe der Realität des Reiches Gottes. Ich jetzt gerade in diesem letzten Jahr und dieses Jahr merke ich zum Beispiel, wie Gott mich tiefer hineinnimmt in einen Freiheitsbereich, Freiheit von Kontrolle. Ich bin eine sehr kontrollierte Person eigentlich und ich habe in den letzten paar Jahren extrem gemerkt, manchmal meinen Hang zur Kontrolle. Ich habe so schnell das Ruder in der Hand, ich habe alles im Überblick und als Leiter natürlich merkt man das ständig, wenn man merkt, ich bin auch gut darin, Sachen im Überblick zu haben und so. Da ist natürlich auch eine Begabung dabei und so weiter, das ist ja auch toll, aber ich habe gemerkt, wirklich einen Hang zur Kontrolle, dass ich alles im Überblick haben muss und dass es eine gewisse Anspannung bringt, die Kraft kostet. Und die mich als Leiterin Kraft kostet. Und jetzt gerade die letzten ein, zwei Jahre, eigentlich wahrscheinlich 2,5 Jahre, merke ich, wie Gott mich tiefer reinnimmt in Freiheit von diesem Hang zur Kontrolle und wirklich zu merken, die Herrschaft ist nicht auf meiner Schulter, die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Das ist diese gute Botschaft von Weihnachten. Ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft liegt auf seiner Schulter, nicht auf meiner. Boah, das ist eine Erlösungsbotschaft, die mein kleines Leiterherz braucht. Weil ich nehme schnell alles auf meine Schulter. Und es liegt dann auf mir. Die Verantwortung, die Last. Und ich will es in meiner Kontrolle haben. Und wie froh bin ich, dass wenn er in unser Leben tritt, dass wir ihn kennenlernen dürfen, dass ich ihn kennenlernen darf, als den, bei dem die Herrschaft auf seiner Schulter liegt. Die Kontrolle hat er. Ist ja nicht so, dass niemand die Kontrolle hat. Ist nur die Frage, wer hat sie? Auch mit dem Sorgen. Es ist ja nicht so, dass man sich gar nicht sorgen müsste. Irgendwer muss sich sorgen. Irgendwer muss sich ja kümmern, das stimmt ja. Frage ist nur, wer? Und Gott sagt, wenn ihr in mein Leben kommt, wenn ihr mit mir lebt, müsst ihr aufhören zu sorgen, weil ich sorge für euch. Ist ja nicht so, dass sich niemand sorgt. Ist ja nicht so, dass sich niemand kümmert. Aber er will das übernehmen. Er will das tun. Dieses Leben unter seiner Herrschaft, dieses Leben in der Realität, dass er wirklich Gott ist, dass er wirklich die Macht hat, dass er fähig ist, mächtig ist, allmächtig ist und gut ist. Was das verändert für ein kleines menschliches Leben, das ist gewaltig. Und das lernen wir tiefer und tiefer kennen, während wir mit ihm laufen und unsere Identität in ihm, aber auch unsere Heimat in ihm finden. Merken, er wird unser Lebensraum. Jesus, ich möchte total danken, dass du nicht nur das verkündet hast, sondern dass du diese Realität gebracht hast. Danke, Jesus, dass du alles verwandelt hast für das Leben von Menschen hier auf der Erde. Und ja, das ist spannend und herausfordernd manchmal, dass du das im Unsichtbaren gemacht hast, dass es alles noch im Glauben ist, einfach im Vertrauen auf dein Wort. Aber ich danke dir, dass es real ist. Und Herr, ich bete, dass in diesen Tagen, dass die Realität deines Reiches schmeckbar, sehbar, hörbar, anfassbar, greifbar ist, Herr, für uns im Geist. Nimm uns tiefer hinein, Herr, mit unserem Leben. Hier sind wir, Herr. Jeder von uns, Herr, wir brauchen diese Heimat in dir so sehr. Ich danke dir, dass du das gebracht und uns angeboten hast, Herr. Und ich bete, Herr, tu du, was wir nicht tun können, Herr, was nicht über unseren Verstand geht, sondern wo es im Geist du uns anbietest, Herr, tu du ein tiefes Werk an uns. Nicht nur in diesen Tagen, sondern auch in den nächsten kommenden Wochen, Monaten, Jahren, Herr, bis zu unserem Lebensende hier auf der Erde. Während wir im Glauben laufen, Herr, lass uns tiefer schmecken und sehen, wie freundlich du bist, wie real du bist, Herr. Amen. Das ist nämlich das Geniale, dass unsere geistlichen, also dass wir mit der Wiedergeburt neue geistliche Sinnesorgane bekommen haben. Das ist eben auch etwas passiert mit deiner Identität. Als du wiedergeboren wurdest, hast du ein zweites Set bekommen an Augen, Ohren, Nase, Tastsinn, Schmecksinn, nämlich im Geist. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr dieses Kinderlied, ich bin von Neuem geboren und mein Herz hat jetzt Ohren. Ich bin von Neuem geboren und mein Herz hat jetzt Ohren. Ich kann Jesu Stimme hören. Okay, ist zu tief, aber so, dass es so in die Richtung geht's. Ich bin von Neuem geboren, mein Herz hat jetzt Ohren und das ist real. Das ist nicht nur ein schön gesagtes Kinderlied zur Veranschaulichung, das ist ja real. Du hast wirklich neue geistliche Ohren bekommen, geistliche Sinnesorgane, dass du schmecken, sehen, hören, empfangen kannst, die Realität Gottes. Und das ging vorher nicht. Deswegen, als Jesus mit Nikodemus spricht, ihr kennt diese Bibelstelle, Johannes Kapitel 3, als Nikodemus zu Jesus kommt und sagt, was soll denn passieren, was muss geschehen? Und Jesus sagt, du musst von Neuem geboren werden. Wer von Neuem geboren ist, der kann das Reich Gottes sehen. Oder wer nicht von Neuem geboren ist, sagt er hier, wer nicht von Neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen und kann in das Reich Gottes nicht hineingehen. Wer aber von Neuem geboren ist, kann in das Reich Gottes hineingehen und kann das Reich Gottes sehen. Das ist ein Geschenk, das mit deiner Wiedergeburt dir gemacht ist. Ich weiß, ich erzähle euch ein Erlebnis, das ich sehr eindrücklich mal hatte vor vielen Jahren mittlerweile. Da war ich in einer Gemeinde und bin dort für ein halbes Jahr hingezogen in diese Gemeinde, also in die Stadt, weil die Ältesten mich gebeten hatten, sie zu begleiten. Und ich bin ein halbes Jahr, habe ich dort eben gewohnt dann und habe dann mit den Ältesten gearbeitet und sie an verschiedenen Sachen begleitet und so weiter. Und in der Zeit hatten sie auch ein Gemeindemitglied und haben gesagt, Mensch Esther, könntest du dir Zeit nehmen mit der jungen Frau mal, die hat echt Nöte, die hatte schon 3 bis 5 Seelsorger verschlissen. Also die hatte schon viel Seelsorge gehabt und ich war 25, war muss ich gewesen, 25, vielleicht 30, also ich war junges Mädel, 30 war ich wahrscheinlich so ungefähr, junge Frau, und ich dachte, ja also Mann, wenn die jetzt schon ein paar Profiseelsorger hatte, weiß ich auch nicht wirklich, ob ich dir helfen kann. Ich war da nicht ganz so überzeugt. Habe gesagt, aber ich nehme mir gerne mal Zeit natürlich und treffe mich mit ihr. Und habe einfach mal mich mit ihr zusammengesetzt und habe dann gehört, was sie hatte. Und hat sie ihre Sachen, Nöte ausgebreitet und gesagt. Und dann habe ich ein paar Sachen natürlich gesehen, wo ich dachte, ja, da braucht es wahrscheinlich Vergebung und dies und das. Und dann habe ich gedacht, aber das haben die anderen auch bestimmt alles schon angeguckt. Und habe ich gedacht, komm, lass uns einfach mal beten. Wir beten jetzt mal und fragen Jesus, was er tun möchte in deinem Leben oder ob er eine Weisheit hat, weil ich habe auch keine Ahnung richtig, wie ich dir jetzt anders helfen kann als die anderen. So, lass uns mal kurz beten. Und wir fragen Jesus. Dann haben wir gebetet und haben gesagt, Jesus, was möchtest du tun im Leben meiner Schwester und in dieser Situation? Wie möchtest du ihr begegnen? Gebetet, gewartet und Gott gefragt. Und dann habe ich gesagt, hast du irgendwas gehört? Hast du irgendwas empfunden, was Jesus sagt? Oder hast du irgendwas gesehen? Und sie hat gesagt, nee. Ich habe gesagt, gar nichts? Nein, aber ich kriege sowieso nie was mit, hat sie so gesagt. Und ich habe gesagt, wie, du kriegst nie was mit? Und hat gesagt, ja, also auch in der Gemeinde, manchmal in der, im Hauskreis oder so, alle haben irgendwie Eindrücke, alle haben irgendwie Bilder, alle sagen irgendwie, Jesus sagt das, Jesus macht das, ich kriege gar nichts mit. Und dann bin ich so ein bisschen hellhörig geworden und habe gesagt, wirklich? Also das sagst du jetzt nicht einfach mal nur so, weil du gerade eine schwierige Zeit hast. Ist das wirklich so? Sagt, ja, ich habe noch nie was mitgekriegt, was Jesus macht oder tut oder sagt. Und dann habe ich mit ihr diese Bibelstelle gelesen. Habe gesagt, komm, lass uns mal diese Bibelstelle lesen, Nikodemus. Und dann hat sie das vorgelesen, so wer nicht von neuem geboren ist, kann das Reich Gottes nicht sehen und kann ins Reich Gottes nicht hineingehen. Und dann habe ich gesagt, du, einfach mal jetzt kommt von der Bibelstelle. Wenn du wirklich sagst, es ist noch nie, hast du irgendwas mitgekriegt vom Reich Gottes. Nichts geschmeckt, gesehen von der Güte Jesu, von der Realität seines Reiches, noch nie seine Stimme gehört. Könnte es, ich habe mich ganz vorsichtig rangetastet, ne, weil das macht man ja nicht. Ne, man hinterfragt ja nicht die Errettung. So, aber ich habe gesagt, du einfach mal nur kommend von dieser Bibelstelle. Ne, ich wage mich da jetzt mal so vor. Und könnte es eventuell sein, dass du einfach nicht wiedergeboren bist? Und sie guckt mich groß an und sagt, ja, Mensch, das könnte es ja wirklich sein. Warum hat mir das niemand gesagt? Und dann habe ich auch gedacht, wow, ja, warum hat das niemand gesagt? Und dann habe ich gesagt, du, das tut mir total leid, dass wir das nicht wagen, manchmal das anzusprechen oder zu fragen. Weil kein Wunder, dass du nichts mitbekommst. Kein Wunder, dass du das Gefühl hast, du bist wie außen vor und alle kriegen irgendwie was mit. Das, was du jetzt erlebt hast, und die war schon 15, 20 Jahre in der Gemeinde. Alles, was du bisher erlebt hast, habe ich gesagt, ist noch nicht das Leben als Christ. Alles, was du bisher erlebt hast, ist noch nicht die Realität von dem Leben in Christus. Denn wenn du von neuem geboren bist, dann darfst du anfangen, das Reich Gottes mitzubekommen, Jesus zu hören, meine Schafe hören meine Stimme. Aber ihr merkt schon, während ich das sage, sie ist kein Einzelfall. Weil wir kommen aus einer Kirchengeschichte, in der wir viele von uns nicht gleich in den ersten Momenten der Wiedergeburt vertraut worden sind mit der Stimme Gottes. Und das ist nicht das Erste, wo wir ganz selbstverständlich viele von uns hineinbewegt haben. Das ist nicht der Fehler von einzelnen Leitern oder Leuten. Das ist eine Geschichte, aus der wir kommen, als Leib Jesu, kirchengeschichtlich, wo das wir nicht als normales Paket mit dabei hatten, weil der Wiederherstellung vom prophetischen Dienst zum Beispiel ist noch nicht so lange. Das ist ein paar Jahrzehnte jetzt. Und der prophetische Dienst macht genau das. Neues Baby kommt zur Geburt und er sagt, jetzt müssen die Augen geöffnet werden. Propheten sind nicht dazu gesandt, zu prophezeien. Propheten sind nicht dafür da, nur selber alles zu weissagen, sondern der fünffältige Dienst ist ja dafür da, zur Ausrüstung der Heiligen zum Dienst. Propheten sind dazu gesandt, dass Augen geöffnet werden sollen, dass die Heiligen selber ihre Heimat sehen können. Dafür ist prophetischer Dienst da. Augen geöffnet zu sehen, Ohren geöffnet zu sehen, Leuten zu verkünden, zu sagen, du bist neu geboren und du darfst jetzt das Reich Gottes sehen und schmecken und kennenlernen. Dafür ist diese Salbung vom prophetischen Dienst mit da. Und das ist noch relativ frisch, das haben wir jetzt ein paar Jahrzehnte, hat Gott wirklich neu diese ganze Dimension vom prophetischen Dienst, auch damals, ich weiß noch, mit YWAM-Jugend, mit einer Mission, Stimme Gottes hören. Und dann die ersten Seminare waren damals mit Stimme Gottes hören. Fand ich ganz spannend als Teenager schon oder so. Das ist noch nicht lange her. Das heißt, wir kommen aus einer Prägungszeit von Jahrhunderten, wo es nicht das Normale für jeden Christen war, Stimme Gottes zu hören. Glücklicherweise, ihr dürft so jubeln, wir dürfen so jubeln, in dieser Zeit zu leben, wo es für viele schon normal ist, es zumindest gehört zu haben, dass wir die Stimme Gottes hören dürfen, dass wir die Schafe sind, die die Stimme des Hirten hören dürfen. Das ist gewaltig, dass wir das dürfen. Das ist, nicht jede Generation hat das gehört. Aber wir haben das hören dürfen schon mal. Und Gott lädt uns ein und sagt, jetzt fangt an zu sehen, zu schmecken, zu hören. Ihr sollt vertraut werden mit der Realität der unsichtbaren Welt, dass ihr, während ihr hier auf der Erde seid, hier in Bielefeld lebt, arbeitet, zur Arbeit fahrt, mitbekommt nicht nur die sichtbare Welt, sondern gleichzeitig mitbekommt, wie ich gerade da bin, ob der Hirte gerade mit euch ist oder der Herr der Herrscharen. Das ist ein gewaltiger Unterschied, wenn Gott als Hirte auftaucht oder als Herr der Herrscharen. Kann ich vorstellen, dass das einen Unterschied macht, wenn du weißt, Gott kommt mit mir heute ins Büro als Hirte oder er kommt als Herr der Herrscharen. Wow, das ist ein Unterschied. Oder wenn er als König auftaucht. Wenn der Heilige Geist kommt und es ist wie bei Jesus, es ist die Kraft da zur Heilung. Und du siehst im Unsichtbaren, wow, ist ganz viel Heilung da heute. Dann kannst du zugreifen und es weiterreichen. Ist gut, wenn du das mitbekommst. Wenn du mitsehen kannst, was ist denn gerade da? Welche Dinge hat Gott uns denn geschenkt in der unsichtbaren Welt? Wo darf ich denn zugreifen? Was kann ich heute austeilen? Was ist gerade nah? Was hat Gott vorbereitet für heute? Dafür sollen unsere Augen geöffnet werden. Und deswegen möchte ich zum Abschluss für diese erste Starteinheit in eine letzte Bibelstelle noch mit euch hineingehen, und zwar in Epheser, Kapitel 1, 17 bis 21. Das ist eins der brillantesten Gebete, die ihr beten könnt für das Kennenlernen eurer Identität und Heimat. Paulus betet hier für die Epheser. Er betet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Ich liebe Paulus. Paulus macht riesige Schlüssel, Kettensätze und verschachtelte Sätze. Das ist immer sehr komplex. Ich weiß nicht, Petrus oder so sagt es ja auch. Paulus schreibt manchmal sehr kompliziert. So, ich liebe das, wie Paulus schreibt. Da ist so viel drin immer. Und wir gehen das jetzt ganz kurz mal einmal miteinander, schauen wir das an, was denn hier eigentlich gebetet wird. Und das Erste, was wichtig ist, bevor wir beten, ist, zu wem wir beten. Ja, das entscheidet eigentlich über alles. Also zu welcher Art Gott betest du? Das entscheidet auch darüber, wie du betest. Also wenn du zu einem Gott betest, der so mittelmäßig mächtig ist, dann musst du vielleicht ganz gewaltige Gebete beten, um ihn möglichst zu ermutigen, dass er heute Kraft hat, dir zu helfen. Oder wenn du vielleicht zu einem Gott betest, der eher so ein bisschen knauserig ist, dann musst du vielleicht ganz, ganz lieb beten und ganz viel erstmal zeigen, wie gut du es gemacht hast die letzte Zeit, dass du dann erwarten kannst, dass er vielleicht heute dir gnädigerweise irgendwas gibt. Was für ein Gottesbild du hast und zu welchem Gott du betest, ist entscheidend. Deswegen hier, zu wem betet hier Paulus? Zu welchem Gott betet er hier? Ist jetzt eine reale Frage, keine rhetorische. Ihr dürft jetzt mal reinrufen. Zu welchem Gott betet hier Paulus? Zum Vater, genau. Was für einen Vater? Der Vater der Herrlichkeit. Genau, hast du schon mal zum Vater der Herrlichkeit gebetet? Was ist der Vater der Herrlichkeit? Was stellt ihr euch vor bei Herrlichkeit? Was seht ihr, wenn ihr Herrlichkeit hört? Woran denkt ihr bei Herrlichkeit? Wow, ist ein guter Ausdruck. Ja, wow, das stimmt. Aha. All inclusive, okay. Herrlichkeit. Wunderschön, Schönheit, ja. Glanz. Ich sehe auch immer ganz viel Glanz, Glitzer, Gold, Fülle. Genau, Thronsaal, sagen auch immer wieder Leute, so die Herrlichkeit, der Thronsaal und so weiter. Genau, das habe ich auch immer assoziiert. Jetzt ganz spannend, wenn wir in die Bibel gehen und gucken nach Herrlichkeit. Ist ja ganz spannend, als wo wir Gott und Mose gehabt haben. Und Mose sagt ja, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Kennt ihr die Bibelstelle? Mose betet das, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und dann macht Gott das und Gott zieht an ihm vorüber mit aller seiner Güte. Mose betet, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Gott zeigt sich und er kommt und zeigt alle seine Güte. Gottes Herrlichkeit ist seine Güte. Es gibt keinen Gott wie ihn. Er ist durch und durch gut. Er ist so gut, so überreich. Das ist seine Herrlichkeit. Niemand ist so gut wie er. Es gibt niemanden, an dem nicht ein Fehl ist, nicht ein bisschen Bosheit ist. Er ist der Einzige, der durch und durch gut ist. Das macht ihn so herrlich, so herausragend, so glorreich. All seine Güte. Das ist der Vater aller Güte, der Vater der Herrlichkeit. Kannst du dir vorstellen, dass wenn du zu dem betest, dass du recht kühn betest dann? Wenn es der Vater aller Güte ist, ein Vater, der dir nichts Gutes vorenthält, er ist das. Er ist der Vater aller Güte, aller Herrlichkeit. Deswegen können wir kühn beten und wissen, er wird uns alles, was wir benötigen und alles, was gut ist, geben, weil er so gut ist. Zudem betet Paulus, zudem beten auch wir. Und er betet dann, dass wir erleuchtete Augen bekommen. Das Gute ist, wie ich schon gesagt habe, Augen haben wir schon. Sie müssen nur erleuchtet werden. Also geistliche Augen hast du bei der Wiedergeburt bekommen. Nur manchmal müssen die wie mit Licht durchflutet werden. Das sagt eine andere Übersetzung. Sie sollen erleuchtet werden, mit Licht durchflutet, damit wir mehr sehen. Und dafür betet jetzt hier Paulus und sagt, ihr sollt mehr mitbekommen, ihr sollt mehr erkennen, ihr sollt mehr sehen. Eure geistlichen Augen sollen mit Licht durchflutet und erleuchtet werden. Was sollen wir denn mehr sehen und mitbekommen? Vier Dinge möchte ich mit euch hier rausstellen. Was ist das Erste, was wir mehr erkennen sollen? Nochmal? Das ist das Zweite. Aha. Das Erste ist ein bisschen versteckt. Das ist nämlich vor den Augen noch. Vor den erleuchteten Augen ist das Erste, was wir erkennen sollen. Genau. Das Allererste, ihr merkt, ich bin Lehrerin. Das Allererste ist, wir sollen ihn erkennen. Ihn erkennen, ihn selbst mehr sehen. Dafür sollen unsere Augen erleuchtet werden. Dafür sollen wir seinen Geist haben, dass wir ihn mehr sehen, diesen Vater aller Güte, der fast zu gut ist, um es zu glauben. Und deswegen, aber wir sollen es glauben und kennenlernen. Deswegen sollen wir ihn erkennen und dafür brauchen wir seinen Geist. Also ihn selbst als Erstes. Das Zweite, jetzt kommst du mit dem. Genau, die Hoffnung der Berufung. Gott möchte mehr, als wir das wollen, dass wir unsere Berufung sehen und erkennen in ihm. Übrigens, Berufung und Identität ist biblisch fast deckungsgleich. Berufung hat nicht so sehr damit zu tun, was du tust, sondern damit, was du bist. Bei Berufung fragen viele Leute danach, Herr, was soll ich tun, was ist mein Auftrag? Aber Berufung ist mehr, was du bist, als was du tust, wie du gemacht bist. Deswegen, Berufung hat ganz viel zu tun mit Identität. Gott möchte, dass du deine Berufung kennst und deine Identität kennst. Er möchte es mehr, als du das willst. Dafür sollen unsere Augen erleuchtet werden. Das ist der Punkt 2. Dann als Drittes, was sollen wir noch sehen? Genau, und zwar das Erbe und so was noch dazu, davor. Der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Das ist immer so toll, da ist immer so viel. Der Reichtum der Herrlichkeit des Erbes, das wir haben. Das ist auch nötig, weil wenn du ein bisschen was mitbekommst von deiner Identität und Berufung, dann wirst du merken, boah, das ist zu groß, um das selber auszuleben. Wenn du was mitbekommst von deiner Identität und Berufung, dann wirst du merken, das ist nicht möglich mit meinen menschlichen Ressourcen. Das geht nicht, das ist völlig überfordernd. Du kannst die Berufung und deine Identität nicht ausleben in menschlicher Kraft. Deswegen, mit dem, dass wir was mitbekommen von unserer Identität und Berufung, müssen wir gleichzeitig mitentdecken die Herrlichkeit seines Erbes. den Reichtum, der Versorgung, alles, was es benötigt, steht uns zur Verfügung. Sein Erbe, das Erbe in Christus mitbekommen. Darum geht es auch in diesem ganzen Bereich Identität und Heimat. Und dann, vierter Punkt. Was sollen wir noch mitbekommen? Sehr gut. Ich habe die Bruchstücke da und da und da gehört, genau. Die überragende Größe seiner Kraft an uns. Was für eine Kraft ist das? Das steht hier in der Bibelstelle. Welche Kraft ist das? Ganz genau. Die Kraft, die Christus auferweckt hat aus den Toten. Auferstehungskraft. Auch dafür sollen unsere Augen geöffnet werden. Und wenn du mal konfrontiert bist mit dem, dass wirklich du merkst, es ist was wie Tod oder das auch eigentlich, wie wir leben sollen, ist durch Tod und Auferstehung hindurch. Das eine ist das, was in Christus stirbt und auch zum Ende kommt. Aber dann musst du sehen können, nicht nur, dass wir mit unserer eigenen Kraft zum Ende kommen und merken, das reicht nicht aus, sondern du brauchst dann geöffnete Augen, dass du merkst, da ist aber Auferstehungskraft. Wir stehen auf in einer neuen Kraft, neuen Identität, neue Ausrüstung in Christus. Und auch dafür müssen unsere Augen geöffnet werden, dass wir das sehen. Weil manchmal sehen wir mehr, also ich bin so ein Typ, das gibt's ganz unterschiedlich, aber ich bin eher so ein Typ, ich sehe eher die Größe meiner Unfähigkeit. Und dann merke ich diese Konfrontation mit dem, ich pack's nicht, das ist zu groß. Und das gebe ich gerne in den Tod, aber ich muss das sehen können, dass dann aber eine Auferstehungskraft kommt. Und Gott sagt, du sollst es ja auch nicht in eigener Kraft machen. Du darfst dich in den Tod geben, nicht stirb dem eigenen Kraft, stirb der eigenen Kontrolle, stirb der eigenen Schauen auf dich selbst. Stirb dir selbst in Christus, aber dann sieh die Auferstehungskraft und dass nämlich Christus uns nimmt und wir in seiner Kraft laufen, in einer ganz anderen Weise und Dimension nochmal. Und auch dafür sollen unsere Augen geöffnet werden. Das hat ganz stark zu tun mit unserer Identität. Unsere Identität, wir dürfen einander, uns selbst und einander nicht mehr natürlich beurteilen. Wir müssen, das ist, Paulus ist da ganz klar und sagt, er sagt sogar, ich beurteile sogar mich selbst nicht mehr. Wir dürfen uns nicht mehr im Fleisch, im Natürlichen, im Sichtbaren nur beurteilen. Wir müssen lernen, einander im Geist zu sehen. Manchmal auch in dieser Diskrepanz noch, wo wir merken, wow, okay, das ist aber auch nur im Glauben. Ich sehe, da ist jemand von Gott gerecht und gemacht und geliebt, aber die Person ist auch im Natürlichen noch nicht da, wo sie in 5 Jahren sein wird. Und das ist real. Also ich bin viel in Jüngerschaft und du musst Leute im Glauben sehen, weil du musst was sehen, was jetzt noch nicht da ist. Du musst sehen, was Christus vorhat mit einer Person. Du musst sehen, was Christus möglich ist, aber was der Person nicht möglich ist. Du musst mit anderen Augen gucken, sonst hätte ich die Hälfte oder mehr der Leute, die wir haben und wer ich selber bin, nie genommen. Weil in uns ist das nicht. Aber in Christus, wenn wir mal was gesehen und geschmeckt haben von der Hoffnung der Berufung und das festhalten, überwindet selbst das Sichtbare und lässt uns aushalten, Geduld haben mit Menschen. Wenn Moni nicht mit mir Geduld gehabt hätte, boah, also wären wir schon, wahrscheinlich hätten wir es nur 5 Jahre geschafft, miteinander zu arbeiten. Ich war einer ihrer schwierigsten Fälle. Also wirklich, buchstäblich, das wird sie dick unterstreichen und wir lachen da öfter mal drüber, weil Gott hat auch ihr unfassbar viel Geduld gegeben, weil sie was gesehen hat von der Hoffnung der Berufung und sie hat nicht geschaut auf die Esther im Natürlichen mit ihren Fähigkeiten, sondern hat gesagt, ich sehe Christus am Wirken und ich weiß, er ist treu, dass er das zum Ende bringen kann, was er sich vorgenommen hat. Sie hat festgehalten, festgehalten, festgehalten. Und deswegen sind wir nach 20 Jahren immer noch, nicht nur immer noch zusammen, dass wir miteinander arbeiten, sondern es macht mehr Freude denn je zuvor. Und es hat sich so gelohnt. Dafür sollen unsere Augen geöffnet werden. Und das möchte ich gerne heute Abend noch mal beten und euch dieses Gebet auch mitgeben, dass ihr das beten könnt, auch immer wieder für euch selber, für eure Zellgruppen, für eure Familien, für eure Freunde. Das ist eines der genialen Gebete, die ihr beten könnt, dass die Augen geöffnet werden. Diese vier Punkte. Lasst uns das nochmal zusammen sagen für die Freude einer Lehrerin. Also, wir kommen zu wem? Dem Vater der Herrlichkeit. Und er ist der Vater aller Güte. Zu dem kommen wir, zu dem beten wir, voller Kühnheit. Und er möchte, dass unsere Augen erleuchtet werden, dass wir sehen, erstens, ihn selbst, zweitens, die Hoffnung unserer Berufung, drittens, den Reichtum der Herrlichkeit des Erbes, ganz genau, und dann viertens, die Auferstehungskraft. Und genau das bete ich, Herr. Danke, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen, dem Vater aller Herrlichkeit. Und ich bete heute für meine Geschwister hier heute Abend im CZB, für meine Geschwister hier in Bielefeld und auch für mich selbst, Herr, ich bete, erleuchte die Augen unserer Herzen. Lass sie mit Licht durchflutet werden, auch heute Nacht. Herr, ich bete es auch für alle, die nicht hier sind heute. Ich bete es, dass heute, Herr, auf dein Volk hier in Bielefeld Licht kommt, dass du die Herzen deines Volkes durchflutest, dass wir dich mehr kennenlernen. Lass uns dich mehr sehen, deine Güte, deine Größe, deine Herrlichkeit, deine Realität. Danke, Herr. Erleuchte unsere Augen, dass wir die Hoffnung der Berufung sehen, Herr, in unserem eigenen Leben, bei unseren Geschwistern und auch in deiner Gemeinde, Herr. Erleuchte unsere Augen, dass wir das mehr sehen, als das, was wir manchmal fühlen oder denken. Herr, und erleuchte die Augen unseres Herzens, dass wir den Reichtum der Herrlichkeit deines Erbes sehen. Alles, was du uns zur Verfügung stellst, Herr. Dass wir die Dinge kennen, die du uns geschenkt hast. Und Herr, ich bete auch, erleuchte unsere Augen, dass wir die Kraft der Auferstehung sehen. Ist überall dort, wo etwas wie gestorben ist oder zum Ende gekommen ist, dass wir sehen, wo Auferstehungskraft ist, wo etwas nochmal in neuer Weise auferstehen darf zu neuem Leben. So segne ich euch und ich bete, Herr, eröffne die geistlichen Sinnesorgane heute Abend neu, auch in diesen nächsten Tagen, dass wir sehen, aber auch hören, schmecken, ertasten, riechen, mitbekommen können, Herr, dein Reich und unsere Identität und Heimat in dir, Herr. Amen. Amen.